Stopp. Erdgeschoss.
Ein herzliches Willkommen zum IT-Keller Nummer 51 und heute darf ich begrüßen den Stefan.
Hallihallo.
Und den Ulrich.
Hallo.
Wir sind wieder separiert. Braverweise. Und wie geht's euch so? In welcher Woche sind wir in der 7., oder? Wenn ich es richtig gerechnet habe.
Ja, das Zeitgefühl ist schon verloren gegangen, würde ich sagen.
Ja, welcher Tag ist heute überhaupt?
Das Problem habe ich ja nicht, da ich ja arbeite, aber so das, wie viele Wochen wir das schon machen, dafür ist das Gefühl wirklich verloren gegangen.
Also wenn du wirklich arbeitest, weißt auch nicht mal, welcher Wochentag ist.
Naja, das sagt der am wenigsten hackelt von uns, glaube ich. Boah.
Nein, ich habe schon der Familie zuliebe habe ich eine normale Arbeitswoche.
Okay.
Das geht nicht anders. Also Samstag, Sonntag sind frei.
Ah ja, sehr gut, sehr brav. Ja, heute ist halt Pugisnacht. Wisst ihr das? Schon arg, oder?
Ja.
Ja. Habt ihr das jemals gefeiert?
Ich glaube, die Schweden feiern das massiv, oder?
Die Schweden feiern das auf alle Fälle, ja.
Die feiern das wirklich.
Das ist schön. Die feiern das auf alle Fälle, das stimmt.
Ist nicht da irgendwie sowas wie Tag der Arbeitslosigkeit oder so?
Ja, das auch. Aber ich glaube, das ist nur zu... Also, das ist nicht...
Wegen morgen, ne?
Genau. Genau. Also ich glaube, die Walpurgisnacht hat auch nichts mit dem 1. Mai zu tun. Also schon, aber jetzt nicht mit dem Staatsfeiertag und Tag der Arbeit und so weiter. Sorge einmal, aber ist ja auch egal.
Schön, ein Brauchtumspodcast.
Ja, genau. Ich meine, ich kann euch was dazu erzählen. Na, egal. Bitte. Die heilige Walburga. Ich weiß nicht, die war Tochter von irgendeinem König oder so irgendwas. Und auch mit irgendeinem komischen Bonifatius verwandt oder so. Der war irgendwas Bischof oder keine Ahnung was. Er ist schon lang her. Gut, wie auch immer. Habt ihr irgendwas erlebt? Habt ihr irgendwas Neues? Habt ihr irgendwie...
Nicht wirklich.
Nicht
also
wirklich.
Ich bin noch immer ganz, ganz brav im Homeoffice isoliert.
Okay.
Die restliche Welt ja fast nicht mehr. Hat man manchmal den Eindruck. Also ich war heute kurz durch Wien unterwegs, also durch Wien, durch einen kleinen Teil von Wien mit dem Auto und es
geht schon richtig zu,
bizarr. Ja? Mhm. Ja.
Ja, das stimmt. Ja.
Definitiv. Aber 2/3 der Österreicher haben ja angeblich keine Angst mehr und leben ihr Leben genauso wie vorher, habe ich gehört.
Ich verstehe. Naja, ich hatte ein bisschen Zeit, aber dann fange ich einfach mal an und habe was Lustiges gebaut. Und zwar habe ich einen Brachiographen gebaut. wie kann man sich das vorstellen? Das ist so quasi der einfachste Stiftplotter, den es so irgendwie gibt. Und meine Tochter hat sich sehr gefreut, weil sie Stabeleis essen durfte, weil um den zu bauen, braucht man 2 Holzstäbchen. Und da habe ich einfach so von so ein Stabeleis einfach 2 Stabel hergenommen. Und die bilden dann quasi einen Arm. Habt ihr das überhaupt gesehen, was ich getwittert habe? Oder?
Ich habe es gesehen. Also das ist so quasi ein Arm mit 2 Gelenken.
Genau, es ist eigentlich mit 3 sogar. Also du hast ein Schultergelenk quasi, dann hast du quasi den Oberarm, dann Ellbogengelenk, dann quasi den Unterarm und dann hast du noch so eine Art Handgelenk, das quasi den Stift hebt und senken kann.
Aufheben.
Genau.
Mhm.
Genau. Das Ganze wird dann betrieben, also du hast quasi dann für jedes Gelenk halt einen kleinen Servo. Mhm. Und die hängen dann an einen Raspberry Pi dran und die kann man dann direkt über GPIO mehr oder weniger ansprechen. Und Ja, da kommen sehr lustige Sachen raus, muss ich sagen.
Na, aber wie kannst du den dann füttern? Welche Daten fütterst du den?
Du nimmst einfach irgendein Bild her.
Ja.
Also da ist so eine Python-Software dabei, oder du kannst halt runterladen. Ja. Nennt sich eben Brachiograph. Und da mit der Software kannst du auch Bilder umrechnen, also PNG zum Beispiel oder JPEG. Rechnest du quasi sucht einfach die Konturen raus und aus diesen Konturen macht er dann quasi Vektorgrafiken.
Okay, das war meine Frage.
Also, genau. Also Vektoren zeichnen. Es fällt da bei der Konvertierung fällt ein SVG raus, damit du es halt im Browser mal anschauen kannst oder was auch immer, und ein JSON-File. Und dieses JSON-File schickst du dann quasi an die Software. Und die Software liest halt dieses JSON ein und überträgt das Ganze dann an die Servos.
Mhm.
Mehr oder weniger. Also rechnet es natürlich um in Bewegungen und was auch immer, aber ja.
Deine Tweets schauen ein bisschen aus wie abstrakte Kunst.
Ja, das Problem ist halt, du musst ihm angeben zum Beispiel, wie lang die Stabel sind. Ne? Mhm. Das jetzt wirklich auf ein Zehntel Millimeter genau zu treffen, ist schon einmal schwierig. Dann ist die Oberfläche, wo das Papier aufliegt, bei mir nicht einmal komplett plan, sondern ein bisschen gewölbt. Und ja, es kommen jetzt natürlich keine 1:1 Kopien raus. Also,
nein, aber man kann nachher erkennen, was
man kann es, also ich habe da die Pepper Woods gezeichnet. Und also Pepper Woods Fans erkennen sie, sagen wir so.
Okay, aber es ist noch kein Copyright Infringement. Also.
Achso, oh, das weiß ich gar nicht.
Naja, es ist schon recht abstrakt aus.
Ja, das schon, das stimmt. Also testweise kann man zum Beispiel einmal ein Quadrat ausgeben lassen und das ist halt bei weitem kein Quadrat.
Okay.
Ja. Aber es ist einfach ein nettes, lustiges Ding. So für zwischendurch. Zusammengebastelt ist das, weiß nicht, in 2 Stunden vielleicht oder so. Mit Software installieren und so weiter und so fort. Ich werde dann den Link posten. Da gibt es eine Webseite, nennt sich brachiograph.org oder so. Mhm. Und da kann man dann alles anschauen, nachlesen und so weiter und so fort. Und ich glaube, Heise hat mittlerweile auch einen Artikel drüber geschrieben mit genauer Anleitung. Und ich glaube, die haben sogar ein eigenes Git-Repository mit der Software. Jo.
Ah, jetzt sehe ich das fertige Bild. Ja, oh ja, ich würde es erkennen, jetzt wo du es sagst.
Ja, eh, wenn man es sagt, eh.
Also ohne die Serie nehmen, ohne Fan der Serie zu sein.
Sogar. Ja.
Ja, nee, ich bin ein sehr großer Fan von solchen Geräten, obwohl ich selber noch nicht wirklich praktisch eingetaucht bin in 3D-Drucker, CNC-Fräsen, Schneidplotter, was weiß ich was, Laser... Wie heißen sie? Lasercutter. Mhm. Ich verfolge das mit sehr, sehr viel Interesse.
Ja.
Aber ich habe halt einfach das Problem Platz und Bedarf. Ja.
Okay.
Also ich würde mir schon sowas hinstellen, hätte ich ein bisschen mehr Platz, aber ich glaube, man nutzt das dann so selten, dass es sich einfach fast nicht auszahlt.
Das ist wohl wahr, ja. Ah ja, im Zuge dessen habe ich irgendwie braucht, um das Ganze irgendwie an der Oberfläche, also an der Unterlage, wo das Ganze dann aufliegt, irgendwie festzumachen, habe ich mir gedacht, ich brauche irgendwie eine Heißluftpistole und bin dann hier.
Heißklebepistole.
Entschuldigung, ja, Heißklebepistole.
Gibt beides.
Heißluftpistole ist ein Föhn.
Genau.
Ja. Und bin dann irgendwie online, ich weiß gar nicht mehr wo, über so ein komisches Bosch-Glui-Dingsbums gestoßen, das irgendwie sehr nett ausgesehen hat. Das ist eigentlich nur ein Stift, ein ziemlich dicker, mit Batterien. Und da kannst du quasi so kleine Heißklebepatronen einsetzen. Die kommen in verschiedensten Farben daher, inklusive Glitzer und keine Ahnung was. Und ich kann nur sagen, es ist ein furchtbarer Dreck.
Nein, wirklich?
Ja, also das Ding ist ein Klumper, das ist kaum zu glauben.
Ja.
Ja. Ich meine, für die kleine Geschichte hat es gereicht, aber ist keine Empfehlung auf alle Fälle.
Ich habe mir kürzlich meine erste professionelle Heißklebepistole gekauft.
Mhm.
Eine Steindl. Steinl. Steindl. Steindl. Steinl.
Okay.
Klumatik 5000. Und ich muss sagen,
das die zahlt biegt.
Sie aus. die biegt. Na, das wirklich Spannende ist, dass das Ding so gut konstruiert ist, dass wenn die mal aufgeheizt ist, ja, also die steht in so einer quasi in einer Station drinnen, und wenn die aufgeheizt ist, nimmst du die einfach runter, dann ist sie quasi kabellos. Mhm. Ja, die hat aber auch keinen Akku oder sonst was drinnen. Ja, und dann kannst du das Ding ohne weiteres Viertelstunde, 20 Minuten, ohne dass sie weiterheizt, betreiben.
Also quasi Problem. Mit der Resthitze.
Mit der Resthitze, okay. Ja. Und das macht es sehr spannend.
Verstehe. Also,
kann ich dir, falls du mal deine Bosch upgraden willst.
Nein, ich quäle mich jetzt weiter damit herum, sage ich einmal.
Ich habe nur so Billigsdorfer Teil. Ich weiß nicht, bei mir hält das Zeug dann nie. Also es wird flüssig und ich kann es dann Sachen zusammendrücken und das wird dann auch hart, der Kleber. Aber irgendwie so richtig dauerhaft sind diese Verbindungen nicht, kommt man vor. Ich weiß nicht, ob das an der Pistole liegt, dass die schlecht
Klebequalität ist. Kleberqualität.
Ja, also.
Ja, das kann auch sein. Ja.
Das stimmt schon. Also ist jetzt. Also bombenfest hält das nicht auf alle Fälle.
Ja. Also ich habe immer versucht, so diese Sesselkanten wieder an die Wand zu pappen damit, und das hält nicht wirklich.
Nein, nein. Nein, die habe ich konsequent alle abmontiert in der Wohnung. Es gibt kaum noch einen Platz, wo eine drauf ist. Aber ja.
Ihr meinst jetzt die Sesselleisten an der Wand, oder was?
Ja,
genau. Die macht man mit Nägeln fest.
Eigentlich schon.
Ja, und nicht mit Superkleber oder sonst
irgendwas. Im Stahlbeton ist das eher mühselig.
Oi, im Stahlbeton ist mühsam,
das stimmt. Parkettboden drüber liegen. Du nagelst das ja in den Boden rein und nicht in die Wand.
Na, die kommt darauf an, wie der Nagel reingeht.
Ja. Aha, naja, wie auch immer.
Ja gut, also vom Brachiographen auf den Parkettboden. Nein, aber spannendes Projekt.
Ja.
Was mich noch interessieren würde, ist, wie ist der Kostenpunkt? Also Raspberry, klar.
Ja, also ich habe dann 3er bestellt und halt die SD-Karte. Dann brauchst du halt 3 Servos. Da kostet einer, glaube ich, je nachdem, wo du das kaufst, zwischen 3 und 5 Euro. Mhm. Dann brauchst du 2 Eisstaberl. Also, was weiß ich, ein Twini. Geht sie aus.
Stimmt.
Ja. Da musst du halt kleine Löcher reinbohren und so Geschichten, aber ja, und dann halt ein paar Kabeln. Ne? Das war's eigentlich. Ja, und halt irgendeine Unterlage. Ich habe da so eine alte Kastentür genommen, weil da passt genau, also es hat jetzt so Vertiefung, da passt genau ein A4-Blatt rein. Mhm. Und der Schulterservo, der wird fixiert. Und der muss irgendwie so 5 oder 7 Millimeter über der Zeichenoberfläche sein.
Deswegen
hat das genau super gepasst. Mhm. Ich meine, ist ein bisschen übertrieben, weil die Kastentür natürlich ein bisschen größer ist als das Zeichen, also als das Papier.
Du kannst ihn einmal auf ein großes Eis upgraden.
Genau, ich könnte, also stimmt. Stimmt. Ich könnte einfach den Arm größer machen. Ja, nicht schlecht. Ja, weil bei der Software muss man eben die Länge angeben von den einzelnen Armen, also halt vom Oberarm, Unterarm. Und damit er das irgendwie halbwegs berechnen kann, wie er da herumfahren muss. Und stimmt, das müsste man, wäre eine Möglichkeit.
Ja, witziges Projekt.
Ja, und dann habe ich noch ein zweites Raspberry Pi, also Projekt ist jetzt übertrieben. Ich habe mein Retro Pi installiert. Das Ganze ist quasi so ein Sammelsurium an allen möglichen Emulatoren für Spielekonsolen und Gameboys und keine Ahnung was, Amigas dieser Welt. Und das macht echt Spaß. Ich spiele jetzt auf einmal wieder Tony Hawk Pro Skater 2 auf einem PlayStation 1 Emulator. Schaut natürlich furchtbar grottig aus auf dem Riesenfernseher. Aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Muss ich sagen, ich bin positiv überrascht. Und ich habe natürlich alle Spiele gekauft einmal, die ich da verwende.
Selbstverständlich. Hast du also Gehäuse dazu, dass das dann auch ausschaut wie eine Spielekonsole oder so?
Nein, also der liegt momentan so knockert einfach irgendwo in einem Regal.
Ah, ja.
Und dazu habe ich mir dann 2 Gamepads mit Bluetooth geklickt. Und das funktioniert wirklich gut. Ich bin wirklich positiv überrascht. Und ja, also wenn einem fad ist und man will ein bisschen zocken und keine Ahnung was, Super Mario Kart oder so irgendwas spielen, dann ist das geschwind einmal erledigt. Mit relativ wenig Aufwand. Und das Lustige ist, man kann eben uralt Gameboy-Spiele spielen, also vom Tetris angefangen über Flipper und sonstige Geschichten, was natürlich urgeil auf einem riesen Fernseher ausschaut. Ja,
in Monochrom. Wenn sie nicht so frustrierend wären. Ja.
Naja, es geht.
Nein, das ist, also so quasi diese, es gibt eine riesengroße Szene an irgendwelchen Pixel-Grafik-Spielen, ja, okay, die jetzt einfach aktuelle Titel erstellen mit total übertriebenen Engines, also ob das jetzt, keine Ahnung, Unreal Engine oder sonst was ist. Ja.
Naja.
Und wenn du die vergleichst einfach mit diesen alten Spielen, die ja optisch gar nicht so weit auseinander sind, ja, naja, aber von der Steuerung und von der Geschwindigkeit ist das einfach...
Also, ich bin ja sowieso so ungeschickt bei sowas, ja, aber jo, wie gesagt.
Na, mich frustriert ein altes Super Mario noch immer, weil das einfach so einen gefühlten Drag und Lag hat im Spiel, ja, dass du...
Ach so, wirklich, findest du?
Finde ich extrem.
Also ich kann mit neuen Spielen gar nicht umgehen, weil da müsste ich 15.000 Tastenkombinationen und ich merke mir ja das nicht einmal. Ja.
Naja, eben. Und da ist das Interessante, dass es eben so quasi neue, einfache Spiele gibt in 2D und Pixelgrafik, ja, mhm, aber mit modernen Steuerungen. Ja,
okay.
Die einfach wirklich am Punkt sind.
Na.
Also ich spiele gerade ein bisschen ein peinliches Spiel, aber das habe ich mir das war irgendwie eine Aktion auf der Switch um 3 Euro oder so gekauft. Das nennt sich Broforce. Ja. Ein ganz furchtbares Spiel, also optisch. Ja.
Okay.
Und das ist eben so ein in Wahrheit ein Plattformer.
Mhm.
In Pixelgrafik. Mit welcher Engine ist das gemacht? Wie heißt die große?
Ich habe keine. Na? Ich kenne mich da gar nicht aus. Ich bin da komplett...
Ja, also nicht Unreal, sondern der anderen.
Ja, aber es ist ein Plattformspiel.
Ja, Plattformer halt.
Okay.
Aber ein guter Plattformer.
Okay, verstehe.
Macht wirklich Spaß, hat eine nette Story, aber ist extrem pollig.
Mhm. Ja,
also deswegen ein bisschen peinlich.
Ja. Unity ist es.
Unity.
Ich lese gerade schnell den Wikipedia-Artikel dazu nach.
Was? Dieses Spiel hat einen Wikipedia-Artikel?
Selbstverständlich.
Selbstverständlich. Na dann. Herrlich. Gut. Was habe ich denn auch?
Vielleicht wollen wir kurz mal über unsere Mikrofon-Research reden der letzten Tage.
Ach so, ja. Na, habe ich dir das eigentlich in Rechnung gestellt? Hast du das schon bezahlt? Weil wenn ja, dann tut es mir leid.
Ach so. Nein, also wir hatten einfach das Problem, also quasi ich habe hier ein Headset auf, das überall super funktioniert.
Mhm.
Also egal, ob in Videokonferenzen, in was weiß ich, das Headset funktioniert und das Mikrofon auf dem Headset funktioniert auch gut. Außer im Studio Link hören alle anderen, hören von sich selbst ein Echo. Wenn
genau,
ich richtig bin, oder? Ich habe sie selbst nicht, ich habe selbst auch gehört,
ja,
beim Testen.
Ja. Genau.
Und wir wollten irgendwie so also quasi das Problem lösen, damit das Podcasten angenehmer wird. Und sind irgendwie auf die Suche gegangen, woran das liegt. Und was war unsere erste Lösung? Also, oder unsere erste Diagnose war, dass das Headset einfach ein Dreck ist, glaube ich.
Ja. Genau.
Genau. Weil, was wir probiert haben, ist, beziehungsweise das Audio-Device war auch noch so
ja,
also ein Kandidat. Was wir gemacht haben, ist einfach das Audio, nein, erzähl du.
Ich erzähl's.
Hab's, glaube ich, nicht mehr.
Also ja, prinzipiell hast du ein AKG HSD 271, genau, glaube ich.
Korrekt.
Das ist quasi ein Headset mit dynamischem Mikro.
Genau, und das hängt an einem USB-Audio-Device mit XLR-Eingang und
Schwieb- und Kopfhörerausgang.
Und Kopfhörerausgang.
Genau.
Genau.
Also es ist quasi der Mikrofonverstärker und gleichzeitig auch kann man sich halt hören. Genau. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir sind dann schlussendlich draufgekommen, dass quasi das Mikro den Kopfhörerton mit aufnimmt. Und bei Studio Link ist durch die Latenz, hören sich alle anderen ein bisschen im Echo. Nämlich wirklich deutlich versetzt.
Das ist interessant, das ist ja geschlossenes
Headset. Ja, es ist trotzdem so. Wir haben es bei mir auch mit einem HSD probiert und der Uli hat sich dann auch im Echo gehört.
Genau der gleiche Effekt.
Genau.
Das Spannende wäre, sobald ich halt so quasi meine Kopfhörer auf lautlos gestellt habe, war das Echo auch weg.
Genau. Genau das ist es. Und das ist wirklich absurd. Ne? Und man bekommt es nie ganz weg. Wir haben jetzt dem Uli ein neues Gate davor geschalten, damit halt leise Töne quasi einmal ganz ausgelöscht werden. Also, und da ist es jetzt besser auf alle Fälle. Ne? Mhm. Aber es ist echt mühsam. Und ich war ja damals mit diesen HSD-Headsets schon extrem unzufrieden, weil die Mikros einfach, die musst du extrem, also du musst den Verstärker extrem laut drehen, also das Gain extrem aufdrehen, damit du irgendwas hörst, weil da einfach so wenig daherkommt von den Mikros, aber sie dürften dann trotzdem so empfindlich sein, dass sie quasi den Kopfhörer mit aufnehmen. Ne? Das ist irgendwie komplett absurd.
Ja, das Interessante ist, in der Research hat sich dann für mich irgendwie das Bild abgezeichnet, dass die dynamischen Mikrofone durchaus für Podcast und Rundfunk und so weiter, dass die dort also verwendet werden, mhm. ja, weil sie eigentlich den Vorteil haben, dass sie so quasi rundum Störgeräusche gar nicht so wahrnehmen. Das heißt, die Empfehlung, die ich so gehört habe von vielen YouTube-Audio-Experten ist, wenn du in einem quasi audiotechnisch unbehandelten Raum sitzt, dann greif zum HSD-Mikrofon oder zum dynamischen Mikrofon. Ja. Wenn du in einem wirklich audiobehandelten Raum sitzt, in irgendeiner Box oder sonst wo, dann kannst du das Kondensator nehmen. Mhm.
Ja. Wie auch immer. Also ich glaube, dass das Headset an sich einfach ein Murks ja. ist. Ja. Aber ja. Ja, wir haben dann alles Mögliche ausprobiert, eben andere Kopfhörer, dann war es auf einmal weg. Ja.
Kabel bestellt und was weiß ich.
Genau, dann haben wir gedacht, na, vielleicht ist es das Sound, dieses Sound-Device, dieses USB-Teil. Mhm. Dann haben wir quasi die Kopfhörer an die Soundkarte vom Rechner gesteckt, war es aber trotzdem noch da und so weiter und so fort. Also prinzipiell, es liegt wirklich am Headset.
Ja.
Ja.
Und ein kleiner Software-Noise-Gate hat das dann... ziemlich
erledigt. Macht das ein bisschen, also auf alle Fälle besser. Ja. Also wenn ich schreie, höre ich mich trotzdem immer noch ein bisschen, aber meine Güte.
Ja, aber das wollen wir eh nicht.
Eh nicht, ich soll ja nicht schreien. Genau. Genau.
Ja, also klare Kaufempfehlung, AKG HSD 271.
Nicht.
Nicht. Nicht.
Ja.
Aber es ist ja gar nicht so einfach in Zeiten wie diesen, Ersatz zu finden. Mhm. Ja. Weil also quasi viele quasi Einsteiger-Headsets sind ja jetzt gerade ausverkauft. Ja. Bei anderen spielen die Preise komplett verrückt. Ja. Und viele professionelle Dinge bekommt man einfach gar nicht, weil die Geschäfte, die vertreiben, einfach nicht offen haben. Mhm. Ja. Oder nicht offen hatten. Ja. Gar nicht so einfach.
Naja. Stefan.
Jo.
Was hast denn du da so geschrieben?
Ich habe ein bisschen heruminstalliert. Ich habe mir eine GitLab-Instanz installiert.
Ist nicht wahr.
Ja, das ist im Prinzip sowas wie GitHub, nur halt selbst gehostet. Mhm. Und das wollte ich schon länger machen. Und am Wochenende habe ich mir hingesetzt und dachte, schaust du mal, wie das jetzt eigentlich so ist. Und ich habe geschwankt zwischen zwei verschiedenen Dingen. Das eine wäre eben GitLab gewesen, was den Ruf hat, ein ziemliches Monster zu sein. Das kann ich bestätigen.
Das ist so, ja.
Das ist so. Und das andere wäre Gitea gewesen. Das ist eine in Go geschriebene, relativ kompakte Sache. Aber das hat keine Pads. Und ich wollte so Issue-Pads auch haben. Okay. Also das ist im Prinzip so wie Kanban-Board. Nicht ganz vollkommen frei konfigurierbar, aber trotzdem ganz nett. Und das wollte ich haben. Und darum habe ich mich jetzt einmal mit diesem GitLab auseinandergesetzt. Und sagen wir so, es läuft. Mhm. Ja, es ist groß, es ist wuchtig. Es besteht aus unheimlich vielen Komponenten, von denen man einige auch nicht unbedingt braucht. Wenn man die abdreht, wird es ein bisschen besser. Und wenn man es einmal am Laufen hat, ist es sehr nett. Also dann funktioniert dann schon sehr gut.
Ja, na, ich setze GitLab seit Jahren schon ein. Also ich bin schon bei der Version 6 oder sowas eingestiegen. Weil jetzt sind sie auf 12 oder so irgendwas. Ne? Und das Updaten war früher eine Katastrophe. Mittlerweile gibt es ja also eh schon länger diese Omnibus-Variante zum Beispiel oder halt was auch immer. Da rennt das dann alles halbwegs glimpflich ab. aber es stimmt, es ist ein Riesenmonster, das Ding. Aber es funktioniert. Also es ist wirklich, wirklich gut, finde ich.
Es gibt zwei Installationsvarianten jetzt, die Sie vorschlagen. Das eine wäre von der Quelle, also vom Source. Mhm. Und das andere ist dieses Omnibus-Paket.
Genau.
Und Omnibus heißt ja mit allem, also das kommt mit allem daher, inklusive
eigener Datenbank. Webserver,
ja, genau. Ja. Datenbank und so weiter. Und ich habe irgendwie angenommen, wenn das so ein super Installer ist, dann wird er ja auch mein Nginx erkennen.
Also nein.
Ja, nein.
nein, das sicher nicht.
Das heißt, man muss dann rausfinden, wie man diesen mitgebrachten Nginx abtötet. Also er stört den anderen nicht, aber wird dorthin auch nicht deployed sozusagen. Das muss man dann halt selber einrichten. Da gibt es aber immerhin auch Konfigurationsanleitung dazu.
Ja.
Und dann funktioniert es. Spannend ist eigentlich, ich weiß noch immer nicht wirklich, wie das Postgres jetzt funktioniert, weil ich finde es nicht. Also sagen wir so, dass die Standard-Postgres-Tools sehen diese Postgres-Installation nicht. Ich weiß nicht, ob die komplett in einen Container drin und rein.
Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich bin echt überfragt.
Ja.
Aber ich muss sagen, ich verwende auch meine eigene Postgres-Datenbank in dem Fall. Ich habe zwar eine Omnibus-Installation, aber da ich angefangen habe mit der Source-Installation, habe ich das Ganze schon in meiner eigenen Datenbank gehabt. Jetzt habe ich das so beibelassen, bin dann aber trotzdem auf Omnibus irgendwann mal umgestiegen. Was ein ziemlicher Stunt war, aber es geht.
Mhm.
Ja, ein cooles Ding.
Und so vom User-Interface her finde ich es recht nett. Mhm. Also es ist, ich finde es fast eigentlich sogar ein bisschen hübscher, wenn man dann sich dran
gewöhnt
hat, nicht am Anfang, als GitHub selber.
Okay.
Weil es ist schon ziemlich GitHub nachgebaut, würde ich sagen, vom Look and Feel.
So. Absolut, absolut. Also man findet sich ziemlich schnell zurecht, muss ich sagen.
Man muss wieder mal ein bisschen aufpassen, Standardinstallation ist komplett offen, also im Sinne von, jeder kann sich einen Account anlegen und praktisch beliebig viele Repos anlegen, also das sollte man dicht machen, wenn man das nicht als Service für die Welt betreiben will.
Ja.
Aber sonst, also bin jetzt zufrieden, ich arbeite jetzt damit. Es ist ganz lustig, also sie haben im Prinzip zwei Editoren onboard mitbringend. Einer ist so ähnlich wie der von GitHub, also relativ restriktiv. Also man hat gute Highlighting für das File, das man gerade editiert, aber das war's auch. Und das andere nennen es Web-IDE. Da hat man dann so einen File-Explorer und Markdown-Vorschau und solche Sachen.
Okay.
Also das kann schon ein bisschen mehr. Ja, ich würde jetzt da drinnen nicht coden und so, aber ich finde es interessant, sie haben sich da ziemlich bemüht, kommt mir vor, mit der ganzen Geschichte.
Mhm.
Und was bei dieser Omnibus-Installation vielleicht auch noch ganz interessant ist, im Prinzip ist das eigentlich die Enterprise Edition, also das sollte man vielleicht auch noch sagen, es gibt zwei Editionen, das eine ist Community Edition, das hat dann eine offene Lizenz und auch kostenlos, und das andere ist Enterprise Edition. Aber im Source Code, also dem, was man deployt, unterscheiden sich die gar nicht, sondern solange man keine Lizenz einspielt, ist es die Community Edition. Und erst wenn man die Lizenz einspielt, wird die sozusagen automatisch zur Enterprise Edition, und dann ziehen sozusagen die Config Settings, die vorher nicht gegolten haben, plötzlich dann auch.
Okay.
So machen die das jetzt. Ja, das ist das eine. Dann, das letzte Mal habe ich schon erzählt, glaube ich, ein bisschen, dass ich mit Jitsi angefangen habe, mittlerweile ein bisschen mehr Erfahrung damit gemacht und damit ein bisschen größeren Umgebungen. Das habe ich auf einem Server laufen, selbst gehostet. Damals war der Firefox-Support noch eher dürftig, der ist jetzt mittlerweile besser geworden, aber es ist weiterhin so, dass Peer-to-Peer nicht über Firefox funktioniert.
Mhm.
Das heißt, man hat dann eine ziemliche Load. Also wir haben es jetzt zu 7, glaube ich, was Maximum ausprobiert. Und da hat man dann etwa, wir haben gehabt, glaube ich, 18 Megabit Upstream und Downstream
am Server.
Videosignale dann am Server.
Ja.
Also ich habe am Server zugeschaut. Das ist jetzt kein besonders starker Server. Der hat seine 8 Gig RAM. Davon braucht er, glaube ich, 1 Gigabyte ungefähr für die Spielerei. Aber er hat doch seine 2 Cores ziemlich zugemacht damit. Ich meine, es bleibt alles responsive und so, es funktioniert alles noch, aber man spürt schon dann, dass sich da ein bisschen was tut auf dem Rechner. Aber an und für sich funktioniert das Teil. Sie haben auch ein bisschen erweitert die Features, also man kann jetzt relativ einfach das Audio-Interface umschalten, hat eine Vorschau auf die Kamera, aber es ist noch immer so, wenn man sich anmeldet und der Kamera ist am Rechner eingesteckt, dann ist die auch einmal aktiviert, also der erste Klick geht bei mir normalerweise immer auf die Kamera, um die abzudrehen.
Mhm.
Okay.
Ja, ich habe auch schon ein wenig mit Jitsi halt nicht selbst gehostet, aber das ist quasi über die Website von Ihnen die Connection aufgebaut. Habe ich jetzt schon ein paar Telefonate gehabt, auch wirklich in großen Gruppen, und ich bin schwer begeistert.
Ja.
Nein, das also es ist, wenn alle eine gute Connection haben, das ist halt wesentlich, dann funktioniert das sowas von fein und von der Videoqualität und von der Audioqualität auch besser als vieles andere.
Wir haben ja schon Stunden drüber gearbeitet, also es ist absolut stabil, das haut einfach hin.
Nein, das Ding ist gut.
Und wenn wir miteinander arbeiten, dann machen wir eben Chromium zu Chromium oder Chrome zu Chrome, und dann ist es echt Peer-to-Peer, und dann tut sich am Server de facto eigentlich nichts. Also da hast du dann so 10 Kilobit ungefähr, weil er halt immer wieder sozusagen schauen muss, ist wer neuer dazugekommen und so. Also ein bisschen muss er mit dem Server hin und wieder reden.
Der schickt nur ein paar JSONs hin und her, ne?
Ja, so ungefähr. Also da tut sich sehr wenig dann. Und das ist wirklich dann Peer-to-Peer zwischen den Leuten, und damit ist es dann effizient. Für den Server. Für die Clients heißt das natürlich, dass jeder zu jedem den Stream schickt. Also da spielt sich dann schon was ab. Also die einzelnen Rechner selber, die gehen dann schon in die Knie. Wir haben es getestet für den Netzpad, also für den netzpolitischen Abend, mit einer Gruppe von über 30 Leuten. Nicht auf meinem Server, sondern auf einem, der von einer Vorarlberger Firma gehostet wird. Mir fällt der Name nicht mehr ein. Die haben einige Services so im Bereich von freier Software und so. Könnt ihr dann noch raussuchen und können wir in die Shownotes geben. Da haben wir, also es hat funktioniert mit 30 Clients, von denen haben 15 Video offen gehabt. Aber es ist dann so, dass einzelne Clients aufgegeben haben im Endeffekt, weil sie es nicht erpackt haben, die Anzahl von Videostreams zu rendern.
Okay.
Und interessanterweise auch, was sich als ein Problem dargestellt hat, sind die Nachrichten, die da ausgetauscht werden, also die Text-Chat-Nachrichten und die Status-Nachrichten. Einer hat festgestellt, wenn er sich das am Browser ausblendet, dieses Element, und rauskickt einfach, wird sein Rechner wesentlich performanter und hält länger durch. Das war recht überraschend, dass es, also auch der Textanteil mit den Nachrichten, die da hin und her gesendet werden, da werden scheinbar neue Verbindungen aufgemacht oder so, dass das einiges an Last braucht. Aber trotzdem, also ich bin recht zufrieden mit Jitsi, verwende es gern, und es ist sozusagen jetzt die Go-To-Default-Lösung für mich für Video-Chat und Audio-Chat und Desktop-Sharing und so weiter. Ja.
Sehr gut.
Auf jeden Fall, ja. Ja, Google hat da jetzt auch nachgezogen, glaube ich, in der letzten Woche. Und hat das Google Meet, ehemals Hangouts.
Das ist schon das Hangouts,
parallel.
Oder? Naja, es ist halt... Ich kenne mich da nicht mehr aus.
Das Hangouts haben sie als Produktnamen halt fallen gelassen. Ja. Das Meet ist voll ins Web gewandert. Und das ist halt der neue Name, den sie pushen, halt für Businesskunden. Und jetzt haben sie es eben krisenbedingt und wahrscheinlich auch Microsoft-bedingt, haben sie das Ding aufgedreht für alle. Ja. Also jetzt kann jeder Google Meet verwenden, und das funktioniert ja genauso Peer-to-Peer.
Ja,
das hat Hangouts auch schon. Also ich habe es auch relativ lang verwendet, und da haben wir immer die Verbindungen angeschaut, das hat auch Peer-to-Peer funktioniert dann.
Ah, wirklich? Ja, gut, da hatte Google, glaube ich, sehr viel Arbeit geleistet, dass das geht. Ne?
Ja, vor allem mit dem Browser, ne?
Ja. Na, und auch die Technologie dahinter, glaube ich. Weiß ich nicht.
Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ist das nicht eh alles noch immer WebRTC? Oder?
Ja, schon.
Spielen halt schon ein paar andere Sachen auch noch mit, nicht? Also du brauchst diesen Stunt-Turn-Server, dann Frage ist, welche Audio-Codecs, welche Video-Codecs. Und es ist schon eine ganze Menge Zeug, das sich da abspielt. Dann Peer-to-Peer-Encryption oder nicht, das ist also ein Thema immer, also das kann Jitsi zum Beispiel noch nicht.
Aber sie wollen da irgendwas machen, oder? Irgendwie sind sie da dran, ja.
Und es auch mit, ich habe mir die Details auch noch nicht angeschaut, aber die nächste Firefox-Release soll auch was an der Situation mit dem Firefox verbessern.
Ah, okay.
Und wie das dann ausschaut. Also der im Mai rauskommt, der nächste.
Ja, vielleicht mal den Firefox Dev Edition benutzen. Bei ja, diesen habe ich schon.
Reitest du irgendwie herum, das solltest du jetzt aber auch davon erzählen.
Was? Nein, ich wusste nicht, dass es den gibt.
Ich auch nicht.
Das war mir
einfach schon Jahre, habe ich dann
ja, gelernt. Ja, ich habe auch gelernt, ja, dass es den eigentlich schon seit Ewigkeiten gibt. Aber mir war das nicht bewusst. Und der ist wirklich irgendwie zwei Versionen vorn. Was immer das bedeutet.
Das ist ja, das bedeutet, dass du sehr viele schlaflose Nächte hast. weil, also wenn du jetzt anfängst, Webseiten sich regelmäßig mache, also quasi in den Zukunftsversionen zu testen, mhm, ja, da kriegt man sehr, sehr große Bauchschmerzen.
Naja, das glaube ich. Das glaube ich.
Weil halt irgendein Feature, das seit 5 Jahren geht, auf einmal nicht mehr geht in dem Bild, ja, und du keine Ahnung hast, ob das dann in einem Monat in der Release drinnen ist oder nicht.
Naja.
Naja. Das ist so mein Hauptproblem, das ich mit diesen Beta-Versionen und Vorschau-Versionen habe.
Naja,
wo ich dann irgendwie ganz panisch anfange, irgendwas umzubauen, ja, und komme dann drauf, wenn man noch später... Ja,
war eh für die Fisch.
War für die Fisch, geht ja eh.
Ja.
Ja. So ein bisschen in sowas bin ich jetzt auch reingerasselt. Bin darauf aufmerksam gemacht worden, dass mein Panoptikum das Dropdown-Menü nicht mehr funktioniert, wenn man es responsive verwendet. Also wenn man es auf einem Smartphone verwendet, dann klappt sich dieses Menü oben zusammen und Hamburger-Menü, wenn man draufklickt, soll es wieder runterklappen. Das kennt man ja eh. Hat aber nicht mehr geklappt. Naja, haben wir heute angefangen zum Debuggen. Was ist da los? Geht nicht mehr. JavaScript-Fehler. Na, kann ja nicht sein. Ich habe ja nichts geändert dran, ja. Hat sich aber doch was geändert, weil beim letzten Mal kompilieren ist jQuery aktualisiert worden und das Ganze läuft noch mit der Bootstrap 3.3.7. Und wenn man da das Security gefixte Version von jQuery installiert, dann geht dieses Dropdown nicht mehr. Also wenn man irgendwo, zumindest aus meinem Wissensstand zurzeit, wenn man irgendwo eine Bootstrap 3-basierte Seite sieht, bei der das Dropdown noch geht, dann gibt es auch eine jQuery-Sicherheitslücke.
Naja. Das heißt, man hat einen eindeutigen Indikator.
Ja, genau.
Schön.
Das macht viel Spaß, wenn man dann weiß, ja, jetzt sollte man das eigentlich aktualisieren, das Ganze. Aber das Framework, das ich verwende, das auf Bootstrap obendrauf noch sitzt, das Bootflat, das ist nicht portiert worden für Bootstrap 4. Ja, da tritt man sich dann so Abhängigkeiten ein.
Ich verstehe. Ja, alles neu.
Unbedingt. Genau. Und sein eigenes CSS-Framework schreiben, so wie du das machst, nicht?
Selbstverständlich. Ja.
Uli.
Ja, ich kann euch noch ein bisschen erzählen, wie es an der Svelte-Front ausschaut bei mir.
Ah, Svelte, genau.
Das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Aber ich mache da brav weiter und bin noch immer begeistert. Ich nerv eh schon mein ganzes Umfeld damit.
Mhm.
Das Entschuldigung.
Passt schon.
Ja, nein. Es ist, also ich bin noch immer gespannt. Also das Projekt, das ich quasi spaßhalber, wobei ein bisschen ernst ist es auch, dass ich schreibe, das wächst und wächst und wächst. Ja, und ich bin wirklich begeistert, wie sauber eine Projektstruktur da drinnen funktioniert, wie sauber die Files sind, wie kompakt und klein das Ganze ist, nämlich auch so quasi zum Bearbeiten. Ja, und der Output von dem Ganzen ist noch immer wahnsinnig schnell.
Mhm.
Und ja, eben mit Zapper, diesem Begleitprojekt von Svelte, ist das ganze Routenthema relativ einfach. Das Server-Side-Rendering ist anscheinend sehr, sehr einfach. Bis dato zumindest.
Ja,
Daumen nein, hoch.
Ich muss mir das echt noch echt einmal anschauen. Ich bin noch immer nicht dazukommen und ja, mal schauen. Ja. Aber es könnte sich eventuell eh gerade ein Projekt ergeben. So quasi Learning by Doing.
Ja, mal schauen. Machen wir ja selten, ne?
Ja, quasi nie.
Nie.
Ich glaube,
ich habe noch nie anders gearbeitet.
Ja, genau. Was?
Nachdem du uns das letzte Mal vorgestellt hast, habe ich mir das dann ein bisschen angeschaut, genauer. Mhm. Weil da war ich gerade in dem Status, dass ich die letzte Seite, die ich gemacht habe, war in Vue. Und mit der, also eigentlich im ViewPress, das ist der statische Site-Generator dazu. Und mit dem war ich nicht so ganz glücklich, weil der hat da so ein bisschen, ich weiß nicht, diese Struktur hat mir nicht, insgesamt nicht so ganz gefallen. Dann haben wir das nochmal angeschaut, auch das Welt, und ich bin nicht mit damit warm geworden und schlussendlich bin ich wieder zurückgegangen auf mein viel geliebtes Jekyll, obwohl das auch nicht alles konnte, was ich eigentlich wollte, und dann habe ich eine Erweiterung dafür gefunden. Jetzt ist das für mich fast der CMS geworden, was so die Organisation angeht von Views und Layouts und so weiter. Also da habe ich mit einer kleinen Erweiterung dazu das jetzt so gemacht, dass ich wirklich ganz sauber trennen kann, Content in verschiedenen Bereichen auf der Seite, vom Layout und vom CSS und vom JavaScript. Also wirklich alle vier Sachen sind komplett voneinander getrennt und das gefällt mir sehr gut.
Ja, eben. Ich gehe gerade mit Svelte in die gegenteilige Richtung, dass ich zum ersten Mal diese Dinge quasi bewusst zusammenführe. Ich sage, eine Komponente besteht einfach aus meinen bei Bedarf drei Teilen, nämlich JavaScript, HTML und CSS. Und das aber in einer ziemlich puren Form. Ja, also da gibt es nicht irgendwie CSS-Klassen, die im JavaScript-Code geschrieben sind oder sonst was ins Welt, sondern das ist wirklich schön aufgeteilt, aber trotzdem in einer Komponente. Und das macht es für mich viel einfacher, wirkliche Großprojekte zu machen, wo ich eben nicht mehr so quasi extra irgendwo ein CSS herumliegen habe, wo ich dann Sachen mappen muss oder sonst was. Nee. Das ist, also ich finde das gerade sehr, sehr spannend, wirklich da voll in Komponenten zu arbeiten. Und eben das Schöne, was bei Svelte und Zepa ja out of the box alles mitkommt, ist ja ein Static Site Generator, der ist einfach eingebaut in das Ding. Du kannst eine Svelte-Applikation ohne irgendeine Extension out of the box kannst du als Web-Component rausspielen, als echten. Das macht schon sehr spannend.
Ich muss mir das definitiv anschauen. Also ist nur die Frage, wann. Aber prinzipiell klingt das wirklich immer interessanter.
Sehr gut, es fruchtet.
Es fruchtet, es fruchtet.
Genau. Ich habe noch ein anderes Thema, das mich sehr gefreut hat, ein kurzes. Diese Woche hat jemand vom Chrome Dev Team getwittert, dass sie gemeinsam mit dem Edge Dev Team an einer vernünftigen Lösung für CSS Grid Debugging im Chrome arbeiten. Ich hoffe mal, das kommt in der nächsten Version oder übernächsten. Aber es schaut schon mal gut aus. Also sie haben ein paar Screens gepostet dazu. Wird Zeit, dass sie da zum Firefox aufholen, weil da ist der Firefox echt weit vorne. Und gerade jetzt habe ich so wirklich das Gefühl, dass CSS Grid voll abhebt.
Ja, also, definitiv.
Das wird jetzt massiv eingesetzt. Also eben nicht mehr nur bis jetzt waren ja irgendwie so die Early Adopter, die sich drüber getraut haben, das Ding fürs Layout einzusetzen. Ja? Oder vielleicht für einen großen Bereich der Seite, ja? Aber immer nur so für ein, zwei Container auf der Seite, die dann Grid waren. Ja? Und den Shift, den es jetzt geben wird, oder den ich jetzt auch machen werde, ist, dass ich sage, wenn Grid Sinn macht, wird es eingesetzt. Und das bedeutet dann, dass ich dann auf einer Seite vielleicht 200 Grid-Elemente habe.
Ja.
Ja. Und dafür braucht man halt gute Debugging-Tools. Und die bietet der Firefox, ja, wobei die auch verbesserungswürdig sind, aber ich freue mich, wenn das im Chrome kommt.
Gibt es eigentlich noch so Debugging-Geschichten im Edge? Also im Chrome Edge oder Chromium Edge oder wie heißt denn das Ding jetzt?
Im Chromium Edge hast du im Prinzip 1:1 das Debugging, das du im Chrome hast.
Ah, wirklich? Okay.
Ja, ja.
Okay.
Ja, ja.
Verstehe.
Also es ist quasi, unsere deutschen Freunde würden sagen, Jacke wie Hose.
Jacke du wie beiden Hose. Verwendest. Danke.
Ja. Nein, sie sind sehr gleich. Sie sind sehr, sehr gleich.
Verstehe. Ja, na, dann erzähle ich einmal kurz weiter, weil ich habe mich ja eigentlich jetzt schon seit Wochen mit dem Thema IDP, also Identity Provider, herumgeschlagen. weil ich mich nervt das einfach, die ganzen kleinen Services, die ich da irgendwie die da herumkeuchen und fleuchen, die ich irgendwo mal geschwind gemacht habe, überall quasi ein eigenes User-Management und dann weiß ich schon immer, wer wo was darf und keine Ahnung was. Und schlage mich jetzt schon seit ein paar Wochen immer wieder mal mit Keycloak herum. Das Ganze ist ein Open Source IDP Server von Red Hat. Ist so eine Java-Geschichte mit einer Postgres-Datenbank dahinter und so weiter und so fort. Das Nette ist, man kann dann eben ein LDAP oder sonstige Geschichten dann einbinden. Die sind dann quasi Quelle für die User. Oder man erstellt einfach selber User da drinnen. Beziehungsweise kann auch andere IDP-Server einbinden, wo dann quasi ich authentifiziere mich gegen den IDP-Server, der schaut dann aber bei einem anderen nach und so weiter und so fort. Ja, man kann das Ganze auch clustern und was weiß ich, alles mögliche. Und dieses Ding unterstützt SAML und OpenID Connect. Und das heißt, ich habe dann quasi eine Single-Sign-On-Lösung. Da hänge ich alle meine Services dran und kann dann da wirklich sehr fein pro User, sehr granular einstellen, was der darf, was der nicht darf, kann sich der überhaupt einloggen und so weiter und so fort. Ja. Zwei-Faktor-Authentifizierung unterstützt das Ding. Das heißt, man loggt sich eigentlich am IDP-Server ein. Und der Zwei-Faktor, diese Zwei-Faktor-Geschichte läuft auch dort. Und wenn ich mich erfolgreich eingeloggt habe, also authentifiziert habe, schickt er mich wieder zurück zu dem Service. Und das weiß, wer ich bin und was ich darf. Ich habe das Ganze dann an einer zentralen Stelle. Und die Hacker haben es einfacher, weil sie nur den IDP-Server hacken müssen und nicht alles andere.
Aber dafür gibt es doch eh Firebase, oder?
Ja, natürlich, dafür gibt es alles Mögliche.
Das macht man doch mit Firebase.
Ja, drauf geschissen, wie ich baue überall Facebook-Login ein. Ja, geht auch.
Und, das wär's und wie viele Services hast du jetzt dran gehängt?
Momentan bin ich gerade bei einem. Ich bin ja noch beim
jetzt
Lernen.
Jetzt besteht es Single in Single sein.
Ja, genau. Genau. Na, ich bin ja noch beim Lernen. Das Problem ist, diese Geschichte ist jetzt nicht wirklich trivial. Ja, also man kann da wirklich 100.000 Sachen einstellen und du musst, also ich bin ja noch immer nicht fertig. Ich bin ja immer noch dabei, das Vokabular überhaupt zu lernen, ja, was da alles möglich ist. Ja. Weil urviele Geschichten sind einfach nicht mandatory. Das heißt, du kannst was einschreiben oder nicht, also bei der Konfiguration. Ja. Dann musst du mal herausfinden, brauche ich das überhaupt? Ja. Also es ist nicht so einfach, aber es wird schon. Und ich werde dann das Pad zum Beispiel umstellen, also das wird die zweite Geschichte werden. Ich habe jetzt mal so einen komischen SSL-Checker, das stehen einfach etliche einfach Webseiten drinnen, ne? Und der überprüft einfach einmal täglich, wann das Zertifikat abläuft. Und da habe ich, glaube ich, jetzt momentan 3 User drinnen. Die werden dann auch benachrichtigt für ihre Webseiten, dass so, pass auf, in einer Woche ist das Zertifikat abgelaufen. Und das wird das erste Ding sein, dass ich einmal dranhänge. Ja. Hallo?
Ja. Ich verarbeite. Warum du das nicht mit Firebase machst.
Und ich scroll gerade durch die Dokumentationsseite von denen. Mhm. Ich glaube, das ist die längste Webseite, die ich je gesehen habe.
Definitiv. Also dieses Thema ist wirklich groß. Ja. Deswegen, ich habe auch nicht immer den Kopf dafür. Also ich habe mich schon 2-3 Mal hingesetzt und gesagt, okay, jetzt mache ich es wirklich. Und dann habe ich einfach noch 2-3 Stunden gesagt, vielleicht nächste Woche.
Ja, das kenne ich gut.
Ja. Aber ich will das unbedingt machen. Das Coole ist, man kann halt dann quasi für verschiedene Services auch unterschiedliche Themes angeben. Das heißt, ich kann die Login-Seite an das Service anpassen, ne? Obwohl die Login-Seite quasi auf dem IDP-Server läuft. Da bin ich jetzt gerade dabei, ein Mabe-Theme zu erstellen, damit das halt halbwegs auch optisch irgendwie zusammenpasst. Jo.
Weißt du, in was das User-Interface geschrieben ist?
du meinst jetzt die Admin-Konsole oder was?
Ja. Die schaut ziemlich gut aus.
Ja, ja, es ist nämlich konsistent. Also auch. Es ist sehr konsistent. Es ist, deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, weil wenn irgendwas, ihr wisst das eh, habe ich schon oft gesagt, wenn was schier ist, mag ich es nicht. Und es ist einfach wirklich ansprechend. Ja. Und das ist auch von der Bedienung her, es ist sehr, wenn du einmal weißt, wie es funktioniert, ist das komplett durchgezogen. Ne? Also das ist schon cool.
239 Bildschirmseiten hat das Server Administration Guide. Ich habe jetzt durchgescrollt und mitgezählt.
Ja, das ist.
Du hast durchgescrollt, aber du hättest doch einfach auf Steuerung P drücken können. Dann siehst du die Seiten an. Also Lifehack.
Lifehack. Das Uli kommt immer mit den einfachen Dingen
ja,
daher.
Das ist ja dann nicht so viel. Das ist ja. Ich wollte ja Bildschirmseiten.
Ja, genau. Ja, aber.
Ich habe euch gerade das nächste Projekt geschickt zu dem Brachiosaurier von
Brachiograph, vorher. Ja.
Ja, ich habe euch gerade auf Twitter was geschickt. Das werde ich bis nächstes Mal bauen. Das ist großartig.
Was ist ja, das ist cool.
Da hat ja, du kennst das ja eh.
Ja, ich kenn's ja.
Da hat jemand, also ihr kennt ja die so quasi die Chrome, du bist Offline-Seite, mhm. Ja, mit dem kleinen Dinosaurier. Ei. Und für die, die es nicht wissen, das ist ja ein Spiel.
Genau. Ne?
Also das kann man spielen. Wenn man auf den Dinosaurier klickt oder drückt, geht's los und du kannst über diese Kakteen hupfen, die da kommen und. Also da kommt noch viel mehr dann. Wenn es einmal richtig schnell wird.
Ja, da kommen dann irgendwelche Vögel und so Geschichten, oder?
Da kommen Flugsäure.
Flugsäure, genau. Ja.
Und da gibt es anscheinend ein paar Leute, die das automatisiert spielen wollen. Und zwar haben die einfach einen kleinen Lichtsensor, haben die an den Bildschirm geklebt und haben einen kleinen Servo, der die Leertaste drückt.
Genau.
Damit der Dinosaurier zur richtigen Zeit springt über die Kakteen.
Und das funktioniert gut.
Das funktioniert super. Und ich glaube, ich habe die Tools zu Hause, um das zu machen.
Ah ja, siehst du?
Weil ich glaube, ich kann das mit
Dinosaurier.
Nein, der Dinosaurier ist ja eh im Internet oder eben nicht Internet. Ja? Aber ich glaube, ich kann das mit Lego realisieren.
Ja, das kann durchaus sein.
Ja. Weil ich habe die Sensoren, ich habe die Servos.
Ja.
Das geht sich aus.
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Na, viel Spaß, dann ich
nehmt mich in die Pflicht.
Hätte dann gerne ein Video.
Ja, mache ich. Ja. Wahrscheinlich gibt es ein Video, wo der Lichtsensor am Bildschirm pickt und der Servo einmal rad macht und das war's.
Naja.
Und die Leertaste gebrochen ist.
Ah, okay. Das geht schon. Aber stimmt, das ist ein lustiger Hack auf alle Fälle.
Das ist super.
Ja, sehr spaßig. So, was haben wir noch? Wir sind, irgendwie haben wir nicht so viel, oder? Schauen wir mal.
Ja.
Das haben wir auch schon.
Ich habe noch eins. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen mehr zu tun, weil Jekyll Octopod plötzlich wieder verwendet wird von Leuten.
Hast du schon erzählt, irgendwelche Brasilianer oder so irgendwas verwenden?
Ja, und jetzt wieder ein paar andere Leute und dann auch jemand, der dann verstehen wollte, wie das eigentlich funktioniert. Ein Franzose, das war ganz nett. Und heute habe ich gelernt, Logbuchfreiheit läuft auch mit Jekyll Octopod.
Was ist Logbuchfreiheit?
Der Use Case, das ist ein Podcast von Linus Neumann mit einer Kollegin. Und zwar die Idee, warum er es verwendet hat, soweit ich verstanden habe, ist, er macht sozusagen YouTube-Stream to Podcast. Also er lädt sich zuerst das, was er selber gepublished hat, auf YouTube runter mit YouTube DL. Und baut daraus dann den Podcast im Nachhinein. Habe ich als Use Case auch noch nie gesehen. Ja, warum nicht? Ne?
Also, aber dann habe ich trotzdem nur das Audio auf der Webseite. Ne? Also.
Genau, okay. Ja, auf der Webseite ist nur das Audio. Und, aber damit kannst du es mit einem Skript einfach machen. Ne? Du lädst also runter. Also
stimmt.
Publizieren von der neuen Episode ist nur das Starten von einem Skript und der tut. Ne?
Ach so, ja, klar.
Mhm. Da tust du mit WordPress wahrscheinlich ein bisschen schwieriger und mit solchen Tools. Nicht? Mit
kann
so
durchaus sein, ja.
Ja, cool. Publisher und so.
Aber das ist ziemlich frisch, Logbuchfreiheit, noch nie gehört.
Genau. Ja. Ich habe auch erst heute davon gelernt.
Ah ja. So, ich habe auch noch was, aber wir sind schon durch.
Ich habe noch eine Frage zu dem Jekyll. Octopod. Du lieferst ja da ein Frontend fixfertig mit, ne?
Ja.
Ja? Kann man das auch... Ich überlege gerade, das kann man auch quasi komplett entfernen, anpassen, wie man will.
Ja, ja. Es ist auch jetzt sogar relativ in Komponenten zerteilt und zerlegt. Also
okay.
Das Thema selber kommt über extra Komponente herein, die der als Dependency hat und so. Also das kann man komplett zerreißen und machen damit, was man will. Es ist die Frage, ob es dann sich überhaupt noch auszahlt, es in der Form zu verwenden, weil das Hauptfeature ist, dass man auf die Art und Weise Generatoren kriegt und so. Aber man kann vielleicht das anders angehen und sich anschauen, wie das Ding funktioniert und dann sich nur die Sachen rausklauen und einfach in sein Jekyll-Projekt reinkopieren, die man als nützlich empfindet.
Mhm. Ja, spannend. Ich kann das mal genauer anschauen.
Die Idee ist da, das ist ein Generator, der im Prinzip die Assets reinkopiert in das Projekt, sodass man mal alles da hat und es leicht modifizieren kann. Und das sind alles SCSS-Bibliotheken oder Komponenten, sodass man alles auch modifizieren kann. Das ist jetzt einmal vom Styling her. Mhm. Und das Standard ist Bootflat. Das ist eben diese Drama-Variante da. Das ist eigentlich ein ganz hübsches Thema, das aber eben auf Bootstrap 337 aufbaut. Das ist schon schmerzhaft. Das könnte man aber auch ersetzen. Also mittlerweile, ich habe auch ein zweites Theme mal gebaut, ein bisschen mit Bulma.io. Das ist ein CSS-Framework, was wirklich nur ein CSS-Framework ist, womit ich meine, dass es keinerlei JavaScript hat. Mhm. Und also die meisten Seiten verwende ich das eigentlich mittlerweile und nicht mehr das Bootflat.
Und Das Ding baut die ganze Seite, also mit Navigation, mit allem drum und dran. Also du kannst
genau
quasi
und von das baut die am Client. Also es gibt keinerlei Serverkomponente.
Ja.
Es gibt keinerlei Services, die da irgendwie laufen. Und es ist auch nur zum Testen notwendig, lokal den Server zu starten. Fürs eigentliche Deployen startest du auch gar nicht den Server, sondern startest nur das Deployment-Skript, das Jekylls-Build. Wenn der fertig ist, hast dann im Unterverzeichnis underscore site die komplette Seite stehen mit HTML und CSS und potenziell JavaScript und lädst, er synkt diesen Folder auf den Server und damit ist die Sache erledigt.
Mhm. Ja.
Genau, das Ganze, also die ganzen einzelnen Inhalte der Seite sind in Markdown geschrieben, ne?
Mittlerweile ja.
Aber war das vorher nicht so?
Also zum Beispiel der Sidebar ist,
so.
Hat HTML auch noch
okay,
drinnen.
Okay.
Also
okay.
Der Content von den Posts, von den Shownotes, das ist wirklich nur Markdown. Also um eine neue Episode zu publizieren, brauchst du nur Markdown können und am Anfang von der Seite ein bisschen, wie sie es nennen, Frontmeta zu schreiben. Das ist im Prinzip YAML. Mhm. Wo man ein bisschen Metadaten reinschreibt, wer sind die Kontributoren, wie lang ist das File, wie schauen die Kapitel aus, damit der auch einerseits Kapitelmarken im Feed hat und andererseits auch im Weblayer die Kapitel darstellen kann. Also der Weblayer kommt auch mit, der ist auch komplett reingebundelt. Das, ich weiß jetzt gar nicht mehr eigentlich, welcher gerade der aktive ist, weil ich habe schon zwei drinnen gehabt, also einerseits den vom Podlove-Projekt und andererseits den von Podigy. Beide funktionieren im Prinzip. Mhm. Ja, das ist einfach, weil ich komplett die Assets halt auch reingezogen habe damit.
Mhm. Und sag, die Audio-Files, musst du die quasi selbst erstellen? Also, oder konvertiert ihr dir ein OGG oder ein MFA? Konvertiert ihr beim Bauen?
Ladest du dann nur? Der konvertiert nichts. Das müsstest du dir dann sozusagen dran bauen. Er weiß überhaupt nichts von denen, außer dass es Pfade gibt. Und beim Kompilieren kopiert er diese Files einfach nur rüber und schaut damit, ob es das File mit dem Namen auch gibt. Also du kannst nicht unabsichtlich ein falsch benanntes File haben und dann enden mit einem Link auf ein File, das es nicht gibt. Das ist das Einzige, was es dir hilft bei den Audio-Files. Ausgenommen ist, wenn die Files extra gehostet werden. Also das gäbe es als extra Option, wenn du einen Pfad reinsetzt, wo die Files liegen, wenn die irgendwo in der Cloud schon liegen. Das, also sie müssen nicht lokal sein, die Files.
Okay. Muss ich mir mal genauer anschauen. Mhm.
Ja. Ja, sehr cool. Und das Logbuch Freiheit lädt wirklich das Video runter, extrahiert das MP3 oder was auch immer oder M4A oder keine Ahnung was und erstellt dann das Markdown und dann sagt das Bild quasi.
So schaut mir das Skript aus, ja. Ich habe mir die Skripte jetzt ein bisschen angeschaut und das, was ganz witzig ist, wenn ich es richtig gesehen habe, ist das auch ein Python-Skript. Also eigentlich ist ja das ganze Jekyll-Zeug Ruby nicht, aber er skriptet das über Python vorher dran.
Ja, warum nicht? Ja, genau. Ja, sehr cool. Na, sehr nett. Sehr nett. So, ich habe auch noch was. Und zwar habe ich eine E-Mail bekommen von der Stadt Wien, von einem Herrn, dass ich doch bitte meine Apps, die Echtzeitdaten der Wiener Linien benutzt, also diese CSV-Files mit Stationen, Linien, was auch immer, dass es da jetzt eine neue Version gibt und quasi die alte Version irgendwie im Juni abgedraht werden und ich möge doch bitte umsteigen auf die neuen. Lustigerweise habe ich mich damit schon, weiß nicht, ein paar Tage davor beschäftigt, weil ich irgendwie gesehen habe, so hoppala, da sind ja auf einmal komplett andere Daten da. Wusste aber nicht, dass das quasi ein komplett anderer Datensatz ist. Die sind auch wirklich auf der OGD-Seite, sind das momentan zwei verschiedene Datensätze. Und haben mich da schon geärgert, dass da irgendwie die U-Bahnen nicht drinnen sind und so weiter und so fort. Und habe das dann auch gemeldet, dass da die neuen Daten irgendwie unvollständig sind und habe heute von den Wiener Linien und von der Stadt Wien jeweils die Info bekommen, ja, tut uns leid, ist lustigerweise nicht drinnen gestanden. Aber es ist zumindest drinnen gestanden, ja, das ist irgendwie ein Fehler in der Modellierung, bla, keine Ahnung was. Und sie werden sich darum kümmern, dass das angeblich am 8. Mai oder so wollen sie das gefixt haben und dann sind die Daten komplett. Da einmal vielen Dank, dass ich habe nicht damit gerechnet, dass da wirklich so viel Rückmeldung dann kommt, nämlich von der Stadt Wien und von den Wiener Linien. Ne? Mhm. Also ja, dann mal schauen. Sonst würde ich sagen, sind wir durch. Oder habt ihr noch irgendwas, was euch so ad hoc eingefallen ist jetzt?
Na, was mich ein bisschen beschäftigt, aber das ist wirklich nicht sehr interessant, ist, mein Monitor ist am Aufgeben.
Ja gut, du wirst nicht wissen, wie mein zweiter Monitor da im Büro ausschaut.
Ja, Ja. Aber das Problem ist, es herrschen noch Corona-Preise. Ein bisschen.
Du meinst, sie sind also gestiegen, oder was?
Ja, ja. Also okay. Zum Beispiel der Monitor, der mich interessiert, der ist also Tiefststand war irgendwo bei 89 und aktuell ist er bei 1200.
Ja, aber 89 ist ja, was für ein Monitor ist das?
Achso, ein guter?
Ein guter. So ein Curve irgendwas.
Nein, gar nicht.
Microsoft
Flight Simulator. Nein, das ist ein 31,5-zölliger mit einer Auflösung von 3840x2160 und da halt ein IPS-Panel.
Okay.
Und das
geht ins Büro. Das ist mein Büro nicht. Der wird dann nicht reinpassen.
Ich denke mir, also ich habe jetzt wirklich schon sehr, sehr lang 27 Zöller. Ja. Mit den, was sind es, 2560x1440. Und
das 1440, ja. Na, wie auch immer, ja.
Das 1440 ist okay.
Ja, ist schon okay, das stimmt. Aber trotzdem für die, naja, egal. Nein, das passt schon.
So widescreenig.
Ja,
eben. Ja. Und ich denke mir, also jetzt, ich glaube, das ist mein dritter 27 Zöller oder so. Und jetzt sollten wir dann schon, also jetzt könnte es ein bisschen größer werden. Irgendwie.
Ja. Ich bin immer noch Fan von zwei Monitoren und dann müssen sie halt nicht so groß sein.
Ja, ich auch. Ich habe halt das Problem, dass ich von den zwei Monitoren einen richtigen Hauptmonitor brauche.
Okay.
Ja. Mhm. Weil wenn du Designtätigkeiten hast, dann...
Ja, stimmt schon, ja.
Dann bist du nur, dann kannst du einen anderen Monitor abdrehen und das ist halt dann schade.
Ja.
Wenn du zwei gleich große hast oder zwei kleine.
Ja.
Dann bringt dir das nichts, ja. Also Design findet in der Mitte vom Bildschirm statt.
Mhm.
Punkt. Ja.
Ja, mal schauen. Warte mal. Vielleicht.
Ich warte mal.
Ja, warte mal.
Aber es ist schwierig.
Ja, das stimmt. Ich überlege auch schon seit Monaten, ob ich diesen kaputten Monitor, weil der schaut aus, als hätte jemand Tinte drüber gegossen. Mhm. Und das wird auch immer mehr.
Also darin innen die Kristalle aus.
Ja, genau. Ja. Und teilweise ist das schon schwierig, da irgendwie eine Webseite zu lesen, weil halt mitten durch den Text dieser Tintenstrahl da durchgeht.
Aber das war schon ein Gewaltakt, oder?
Ich glaube, das ist bei irgendeiner, also ich sag mal so, nach einer Bürofeier war das auf einmal da.
Alles klar.
Aber nichts Genaueres weiß man nicht. Ja, ist halt so.
Ich habe gerade geschaut, von wann eigentlich mein Zweitmonitor hier ist. Also ich habe einen Full HD, ich bin noch in 24 Zoll unterwegs und daneben steht ein 4:3 Monitor, ein Samtron. Das war mir bisher gar nicht bewusst, dass das eigentlich Samsung ist. Das ist ein 17 Zoll Monitor und ich habe eine Webseite gefunden aus dem Jahr 2004, wo er getestet worden ist, dass er zeigt insgesamt eine gute Bildqualität im Jahr 2004.
Und der läuft funktioniert noch. Und da sieht man noch was oder ist der komplett dunkel?
Nein, ist recht okay. Also der andere ist nicht wesentlich besser.
Ah, okay, gut.
Nein, ich habe das Problem, dass halt so meiner dunkelt. Also ist in den letzten Jahren einfach, ist die Helligkeit runtergegangen. Und was er eben seit kurzem hat, ist, dass er hier und da beim Aufdrehen, das geht dann irgendwann einmal wieder weg, ist der rechte obere Bereich dann sehr hell.
Oh.
Und das schreit danach, dass der bald
Meier geht.
Das ist so the last hooray.
Ja. Ja, er hat so ein bisschen hier das Verhalten von einem Röhrenmonitor bei mir. Also der braucht am Anfang ein bisschen, bis er warm wird und dann geht er gut. Also so 2-3 Sekunden und dann ist er
vielleicht
da.
Vielleicht ist es ein Röhrenmonitor.
Dann geht er gut. So schlimm ist es nicht.
Ja. Das hat aber, das hat übrigens auch wieder eine Renaissance, so quasi das Spielen auf Röhrenmonitoren. Ein bisschen.
Wirklich? Weil aber das, alte Spiele, ja, oder?
Nein. Okay. Also wenn du heute irgendeinen AAA-Titel auf einen alten Sony Triniton spielst, das schaut schon richtig gut aus.
Okay.
Also es schaut teilweise wirklich, also von der Bildqualität, ja, und da rede ich nicht von wie viele Pixel oder was auch immer, aber die allgemeine Bildqualität ist teilweise besser, als wenn du dir heute irgendeinen Monster-Gaming-Monitor hinstellst. Ja.
Wirklich?
Weil einfach die, ja.
Ja, weil das so nicht so pixelgenau ist wahrscheinlich. Oder wie, oder was?
Ja, es ist einfach
was anderes.
Ist auf Röhrenmonitoren echte Pixel?
Naja.
Oder?
Nein. Echte Pixel nicht, nein.
Eben.
Na, die Maske hat schon Pixel, ne?
Ja,
aber der
schon.
Strahl hat keine Pixel.
Ja. Naja. Wie auch immer, mir fällt noch was ein, weil gestern wurde beschlossen, dass wir jetzt so eventuell wöchentlich oder was auch immer eine Quake 3 Arena Session machen.
Oje.
Oje, genau, oje. Und ich bin jetzt irgendwie am Suchen, also ich habe noch nicht wirklich gesucht, aber ich möchte halt so einen kleinen Quake 3 Server irgendwo hinstellen. also wenn da jemand eine watschen einfache Anleitung hat, dann her damit, bitte. Weil ich bin irgendwie zu faul, mir das alles zusammen zu suchen.
Na, ich habe auch viel Quake 3 gespielt, aber es war mir eigentlich immer zu grauslich.
Wieso?
Na, mir ist das zu grauslich. Ich bin noch kein Doom-Spieler.
Also ich auch nicht, aber es ist ja nur so eine Stunde kurz Spaß haben und dann...
Ja, da ist man schon schlecht.
Ach so, ja.
Ja, das ist mir zu grauslich.
Na, schlecht worden ist man nur bei Descent.
Ja gut,
weil Descent... Diese vierte Dimension, Entschuldigung, diese...
Dritte. Also
diese dritte, danke.
Ja.
Diese dritte Dimension hat mich immer fertig gemacht. Das war irgendwie...
Ja.
Aber...
Ja, also da war mir, bei Descent war mir einmal so schlecht, dass ich wirklich über ein Klo gehangen bin.
Wirklich?
Ja.
Okay.
Descent habe ich gar nicht vertragen.
Ja.
Das hat mich so, da haben mich diese ersten VR-Brillen haben mich sehr an Descent erinnert.
Mhm. Ja. Naja. Ja. Stimmt. Na, wie ich immer, also wenn jemand eine Watsche, einfache Anleitung hat, her damit.
Fake.
Weil ich haben wir zwei, drei schon angeschaut, die driften alle ein bisschen auseinander und da irgendwie die richtigen Backerl finden und so und keine Ahnung was. Ja. Aber wird schon.
Ja.
Also wenn ihr mitmachen wollt, ich schicke euch dann.
Ja, vielleicht. Ja. Schick auf jeden Fall mal. Ja. Ansonsten kann ich Broforce empfehlen.
Ja.
Geht auch im Multiplayer.
Wirklich?
Ja, oder Towerfall ist auch sehr gut.
Hat man dann einen Splitscreen oder wie schaut das aus?
Ach so, ich glaube, das spielt man alles auf einem Screen. Towerfall ist auch sehr lustig, so quasi, ist auch so ein pixeliges Spiel der modernen Machart. Und da hängst du dann einfach vier Drückerln an deinen Rechner dran und spielst auf einem Screen gemeinsam. Sehr, sehr lustig.
Ah, okay. Aber nicht, also quasi nicht übers Netz.
Nein, nein. Also das ist, ich weiß gar nicht, ob man es übers Netz spielen kann. Wahrscheinlich schon.
Ja.
Aber Towerfall, sehr gut.
Okay.
15 Euro Investition.
Ja, ist beim Quake auch. Ich glaube, das kostet auch irgendwie 14,99 oder sowas. Also, ja. Na gut, dann würde ich sagen. Na
wunderbar.
Es war mir ein Volksfest. Eine schöne Walpurgisnacht.
Oh ja.
Nicht zu viel ums Feuer tanzen.
Und einen schönen 1. Mai.
Und einen schönen 1. Mai, stimmt, ja. Stimmt.
Dann, wir hören uns in einem Monat hoffentlich nicht mehr remote, oder?
Ich weiß es nicht, mal schauen.
Werden wir sehen.
Wir werden sehen, wie es ist. Und wir werden uns an alle Vorgaben halten, die zu dem Zeitpunkt dann gegeben sind.
Definitiv.
Ja. Gut, dann sage ich vielen Dank, eine gute Nacht und pfiat euch.
Ciao.